Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, wünsche einen guten Tag. Wir müssen heute leider über Hitze, Brände und Tote reden und auch darüber, wie Hitze die Wirkung von Medikamenten verändern kann. Um Wälder vor Hitzeschäden zu schützen, bedarf es einer gesteuerten Migration anderer Baumarten. Wie das funktioniert, erfahren Sie gleich. Wie eine große Wärmepumpe viele versorgt, will Flensburg mithilfe von Meerwasser vormachen. Forscher des Helmholtz-Zentrums Herion in Geesthacht haben untersucht, inwieweit Kunststoff und seine Zusätze ins Wasser übergehen. Und das Ergebnis schildert uns hier gleich der Umweltchemiker Frank Menger. Und im Verbrauchertipp bekommen Sie Infos, wie sich eine Zugreise mit Fahrrad am besten vorbereiten lässt. Die Brände nördlich und östlich von Athen haben ein erstes Todesopfer gefordert. Den Löschmannschaften gelang es, eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. Aber wirklich unter Kontrolle ist das Feuer nicht. Aus Athen, Moritz Pompel.
Die Flammen bilden keine zusammenhängende Front mehr, sondern die Einsatzkräfte sprechen von verschiedenen einzelnen Brandstellen. Nach wie vor sind mehr als 700 Feuerwehrleute im Einsatz, auch in den unmittelbaren Vororten Athens. Seit dem Morgen wird auch wieder aus der Luft gelöscht. Speziell heute gilt als günstiger Moment, um die Feuer einzudämmen. Der Wind, der in den letzten Tagen als Brandbeschleuniger gewirkt hat, hat deutlich nachgelassen. Gestern Nacht sind die Einsatzkräfte auf die Leiche einer Frau gestoßen. Es soll sich nach griechischen Medienberichten um eine Ausländerin handeln, die schon länger in Griechenland lebt. Um die Brände weiter einzudämmen, hat die Regierung europäische Hilfe angefordert. Länder wie Italien, Frankreich und Tschechien haben Hilfe zugesagt oder bereits geschickt, etwa in Form von Einsatzkräften und Löschfahrzeugen oder Flugzeugen. Langsam wird auch das Ausmaß des Brandes klar. Er betrifft mehr als 100 Quadratkilometer Fläche, unter anderem Wald, landwirtschaftliches Gebiet und Häuser mit Gärten. Die Stromversorgung ist an manchen Stellen zusammengebrochen, auch Hochspannungsleitungen sind betroffen. In den kommenden Tagen wird die Lage angespannt bleiben, weil der Wind wieder stärker wehen soll. Außerdem bleibt es heiß und trocken in Griechenland.
Aus Athen, Moritz Pompel. Hitzewellen werden immer häufiger und gefährdet sind vor allem Ältere oder auch Menschen, die keine kühlen Orte haben, um sich dorthin zurückzuziehen und abzukühlen. Fast 50.000 Hitzetote schätzt jetzt ein internationales Forscherteam für Europa. Die gute Nachricht? Es werden mittlerweile aber auch mehr Vorkehrungen gegen diese Art von Todesfällen getroffen. Das Barcelona Institute for Global Health verfolgt seit vielen Jahren die Entwicklung über dessen Forschungsergebnisse aus Madrid, Milena Pieper.
Mehr als 47.000 Menschen sind nach Expertenschätzungen 2023 in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben. Das zeigt eine Studie unter der Leitung des Barcelona Institute for Global Health. Den Schätzungen zufolge starben in Griechenland im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die meisten Menschen wegen der Hitze, gefolgt von Bulgarien, Italien und Spanien. In Deutschland seien 2023 rund 6.400 Menschen in diesem Zusammenhang gestorben. Die Forschungsgruppe berichtet aber auch, dass eine Anpassung an die Hitze stattgefunden habe. Durch Verbesserungen etwa in der Gesundheitsversorgung, beim Lebensstil oder bei der Warnung vor Gefahren durch Hitze seien mehr Todesfälle verhindert worden. Ohne diese Maßnahmen hätte die hitzebedingte Sterblichkeit dem Forschungsteam zufolge insgesamt um 80% höher liegen können, bei Menschen über 80 Jahren sogar um 100% höher. In fast allen untersuchten Ländern sind der Studie zufolge vor allem ältere Menschen und deutlich mehr Frauen als Männer an den Hitzefolgen gestorben.
Über Hitzetote Milena Pieper. Wenn Plastikmüll in Wasser gerät, hat das früher oder später eine Wirkung. Manches Plastik zerschellt irgendwann im Fluss und endet in größeren oder kleineren Teilen. Anderes zersetzt sich, manches schneller, manches nur langsam. Frank Menger begrüße ich jetzt am Telefon. Sie sind Umweltchemiker am Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht. Und gemeinsam mit anderen Kollegen und Kolleginnen haben Sie untersucht, was passiert, wenn sich Plastik in Seen, Flüssen oder Meeren zersetzt. Und eine Ergebnis lautet, die Kunststoffe geben Chemikalien ab. Deshalb erstmal an dieser Stelle die Frage, was gehört denn zu den Inhaltsstoffen von Plastik und von Kunststoff?
Ja, guten Tag. Was gehört zu Plastik und zu den Kunststoffen dazu? Ist tatsächlich eine relativ komplexe Frage, auch wenn sie sich erstmal leicht anhört. Es gibt sehr viele verschiedene Additive, die dem Kunststoff beigesetzt werden, um alle möglichen Funktionen zu erfüllen, zum Beispiel damit er eine bestimmte Farbe hat, dass er biegsam wird oder dass er auch gegen Sonnenstrahlen resistenter wird, also dass er nicht so schnell zum Beispiel porös wird oder eben auch die Farbe wieder verliert.
Was kommt dann, also was setzt sich da also frei, mal ganz konkret?
Genau, also es kann dann sein, dass von zum Beispiel knapp 10 Kunststoffadditiven, also diese Zusätze nennt man Additive, dass die, wenn das Plastik dann mit Wasser in Berührung kommt, aus dem Plastik herausgewaschen werden, also sich wieder freisetzen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ein UV-Schutz, also eine Chemikalie, die für den UV-Schutz eingesetzt wird, zum Beispiel ein Name hier wäre UV-328, freigesetzt wird und danach im Wasser vorgefunden wird. Und das kann dann natürlich theoretisch für alle möglichen Lebewesen oder generell die Umwelt potenziell zu einem Risiko werden.
Haben Sie noch mehr Beispiele, was wir in Kunststoffen alles an Chemikalien finden und was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist? Oder auch an anderen, an nicht nur Chemikalien, also vielleicht auch, ich weiß nicht, Metalle etc. Dinge?
Genau, ja, jetzt, wie Sie gerade richtig angesprochen haben, Metalle, Halbmetalle und auch Schwermetalle sind ein Teil der Bestandteile von Plastik, die da auch zugesetzt werden. Es gibt eine extrem große Bandbreite an organischen Verbindungen, die da schätzt man die Zahl auf ungefähr 16.000 tatsächlich, die auf dem globalen Markt in der Plastikproduktion eingesetzt werden.
Was ist das dann? Sind das Farbstoffe, Weichmacher oder?
Genau, ja, das sind alle Chemikalien, die irgendwie in Plastik zur Verwendung kommen. Das sind Weichmacher, das sind Farbstoffe, das sind Chemikalien für den Flammenschutz, also dass die Produkte nicht so schnell das Brennen anfangen. Das sind, ja, genau, also eine sehr breite Palette.
Jetzt würde ich mal sagen, na gut, so ein See ist groß, so ein Fluss landet in einem anderen Fluss und der Fluss landet dann, alle Flüsse landen irgendwo im Meer. Das heißt, im Wasser wird doch alles verdünnt.
Das ist natürlich grundsätzlich so richtig, aber bloß weil Sachen verdünnt werden, heißt es ja nicht, dass sie nicht trotzdem zu einem Risiko werden könnten. Zum einen gibt es Chemikalien, die bereits in sehr geringen Konzentrationen schon Effekte auf die Umwelt im breitesten oder eben auch spezifische Organismen haben können. Und zu diesen Chemikalien zählen unter anderem auch diese Plastikadditive dazu. Und was man auch nicht unterschätzen darf in dem Zusammenhang, im Plastik werden tatsächlich relativ große Mengen an diesen Additiven eingesetzt. Also für manche Additive im speziellen Weichmacher ist da eine Gruppe von Additiven, die relativ bekanntermaßen in sehr großen Mengen eingesetzt werden. Also da kann es wirklich sein, dass in einem Produkt mehrere Gewichtsprozent, also von 100 Gramm sind da wirklich dann vielleicht 10 Gramm von Weichmachern drin. Mhm. Und das in Summe kann natürlich dann schon relativ hohe Konzentrationen in der Umwelt bedeuten.
Mhm. Was bedeutet das dann in der Umwelt? Also Sie haben ja auch Wirkung auf die Seenumwelt, die Gewässerumwelt erforscht, aber Sie haben auch auf menschliche Zellen geguckt.
Genau, ja, das ist tatsächlich dann eine sehr komplexe Frage. Gerade wenn man an die Umwelt denkt, ist sie auch relativ schwierig zu beantworten, weil jeder Organismus anders darauf reagiert. Und grundsätzlich muss man auch sagen, dass die gesamte Thematik der Plastikadditive noch relativ neu und vergleichsweise unerforscht ist mit Plastik selbst, also die Bilder von Vögeln, die an Plastik ersticken oder auch Schildkröten oder Ähnlichem, das gibt es ja schon relativ lange. Und in unserem Fall ist es so, dass wir in unserem Projekt P-Leach sehr viele verschiedene Modelle, Modellorganismen, aber auch Zellproben und auch verschiedene computergestützte Vorhersagen anwenden, um eben abschätzen zu können, wie diese Effekte sind. Die Frage, welche Effekte das im Speziellen gibt, kann man so nicht pauschal und einfach beantworten, weil es eben sehr komplex ist. Mhm. Aber es gibt auch Beispiele von zum Beispiel den vorher genannten UV-Schutzchemikalie UV-328. Da haben andere Forscher in den Jahren zuvor schon so viele Bedenken geäußert, dass es tatsächlich im letzten Jahr dazu kam, dass es Teil der Stockholm-Konvention wurde. Also
besonders gefährliche Chemikalien. Was ist denn dann die Konsequenz? Also weniger Stoffe, übersichtlicher, weniger Additive?
Ja genau. Also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil wir die Konsequenz Ist schwer zu beantworten, aber in jedem Fall denke ich, ist weniger Additive, einfach um die Gesamtthematik weniger komplex zu machen, ein sehr guter Schritt. Eine Möglichkeit wäre auch, anstelle, dass man nur verbietet, was vielleicht Risiken birgt, also die Chemikalien, die gezeigt haben, dass es Effekte gibt, ob man vielleicht auch sowas wie eine Positivliste nutzen könnte, also in der Industrie Vorschläge geben kann, welche Chemikalien besonders gut geeignet sind für manche Anwendungen. Und eine Sache nur zum Abschluss dazu, was das Ganze kurz, noch komplexer bitte? Macht, warum man das vor allem im Hinterkopf behalten sollte, ist auch das ganze Recycling, was ja vermehrt jetzt in den Fokus gerät, dass die Chemikalien von einem Produkt ins andere dann wandern können.
Vielen Dank. Das war Frank Menger vom Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht zur Freisetzung von Kunststoffen und den Zusätzen in Wasser. Und wir bleiben beim Thema Wechselwirkungen zwischen Umwelt und unseren Alltagsgegenständen. Wer Medikamente nimmt, sollte bei Hitze besonders aufpassen, denn hohe Temperaturen verändern, wie die Arzneien im Körper wirken. Und das hat Folgen. Zudem kann Hitze auch Pillen, Salben und Zäpfchen schaden. Anja Braun.
Durch extreme Temperaturen können Wirkstoffe in Pillen, Salben, Zäpfchen oder Zerstäubern verändert und abgeschwächt werden. Im Auto, Zug oder im Ferienflieger sollten Arzneimittel daher vor direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze oder großer Kälte geschützt werden. Sind die Medikamente einmal geschmolzen, dann sollte man sie nicht mehr verwenden, auch wenn sie später wieder fest werden. Zur Vorsicht raten Apothekerinnen und Apotheker auch bei Asthmasprays. War der Sprühbehälter überhitzt, sei nicht mehr sicher, dass die korrekte Menge an Wirkstoff abgegeben wird. Neben Aufbewahrung und Transport ist auch bei der Einnahme und der Anwendung von Medikamenten bei großer Hitze Vorsicht geboten. Denn die Wirkung im Körper verändert sich ebenfalls. Wer blutdrucksenkende oder entwässernde Medikamente einnimmt, muss bei Hitze besonders vorsichtig sein. Ihr Effekt wird bei hohen Temperaturen verstärkt. Das Robert-Koch-Institut warnt vor Ohnmachten und dem steigenden Risiko für einen Herzinfarkt. Einige Schmerzmittel, darunter Ibuprofen, können bei Hitze zu Nierenversagen und plötzlichem Bluthochdruck führen. Zudem kann es bei Schmerzpflastern zu Überdosierungen kommen. Wer unsicher ist, sollte Kontakt zu seiner Ärztin, seinem Arzt oder der Apotheke aufnehmen.
Anja Braun berichtete. Borkenkäfer, Pilzbefall und Brände. Um unsere Wälder steht es schlecht, dabei sind sie wichtig, wenn es darum geht, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Um diese Fähigkeit zu erhalten, müssen unsere Waldökosysteme schnell umgebaut werden. Europäische Forscher, darunter auch das Deutsche Thünen-Institut für Waldökosysteme, empfehlen die assistierte Baummigration. Christina Koch erklärt, was darunter zu verstehen ist.
Wenn Bäume nicht verwurzelt wären, wären Deutschlands Baumbestände wahrscheinlich längst nach Norden ausgewandert. Den heimischen Arten wie Fichte und Buche ist es hier zu warm, zu trocken. Sie werden anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Die Folge? Waldsterben. Dabei ist das Potenzial der europäischen Wälder, Kohlenstoff zu binden, sogar größer als das von Tropenwäldern oder nördlich gelegenen Nadelwäldern. Eine Maßnahme für den schnellen Umbau der Wälder Europas, um sie trotz Klimawandel als Kohlenstoffsenke zu erhalten, lautet: Nadelbäume durch Laubbäume ersetzen. Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau an der Universität Freiburg.
Wir sehen im Moment, dass eben Nadelbäume großflächig viel stärker unter dem Klimawandel leiden. Ja, in Deutschland haben wir weit über 500.000 Hektar an Fichtenwäldern verloren.
Nadel oder Blatt? Viel wichtiger ist die Herkunft des Samens. Woher eine Baumart stammt, ist entscheidend für den Erfolg des Baumes im Klimawandel. Eine Eichenart vom Balkan ist an Hitze und Trockenheit besser angepasst als eine Eichenart im Schwarzwald.
Dort, wo wir die Nadelbäume mit Laubbäumen ersetzen, auch da ist es sinnvoll, nicht die lokalen Laubbaumherkünfte zu nehmen, sondern in den allermeisten Fällen besser angepasste Herkünfte aus anderen Regionen Europas.
Denn diese Bäume hatten über Generationen hinweg Zeit, um sich an Hitze und Trockenheit anzupassen. Deshalb sind einige Baumarten vielversprechende Kandidaten für unsere Wälder der Zukunft. Zerreiche, Hainbuche oder Flatterulme. Ob ein Forstbetrieb Sämlinge dieser Arten dann auch in seinem Wald pflanzen kann, ist eine andere Frage. Denn bei der Beschaffung von Samen aus anderen Ländern stehen Forstbetriebe vor administrativen Hürden, so Waldbauexperte Bauhus.
Das heißt, wir müssen da also auch auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene noch sehr viel leisten, damit überhaupt so ein Austausch von Saatgut zugelassen ist und diese Bäume dann auch hier gepflanzt werden können.
Zudem sei Saatgut oft knapp und die Kosten bei Reihenpflanzung auf großen Flächen sind hoch, vor allem wenn es ein Mischwald sein soll. Jürgen Bauhus empfiehlt deshalb sogenannte Cluster- bzw. Trupppflanzungen.
Pro Trupp dann so 20 Bäume und der Rest der Fläche, der wird sich im Prinzip selbst überlassen. Das heißt, da können sich dann alle möglichen anderen Baumarten verjüngen, sodass das wiederum auch in der Regel ein sehr gemischter Bestand wird. Und wir verbrauchen nur ein Drittel oder ein Viertel des Pflanzmaterials, das wir bei so einer konventionellen Reihenpflanzung einsetzen müssen.
Fest steht, der Wald der Zukunft wird anders aussehen. Beim Umbau zum klimaresilienten Wald können sich Waldbesitzende beraten lassen, zum Beispiel bei der Forstlichen Versuchsanstalt des Landes Baden-Württemberg.
Christina Koch berichtete. In der dänischen Stadt Esbjerg geht demnächst eine ganz besondere Wärmepumpe in Betrieb. Die wird nämlich mit Meerwasser aus der Nordsee betrieben und soll viele tausende Haushalte mit Heizwärme versorgen. Auch in Deutschland wächst das Interesse an solchen Großanlagen, zum Beispiel in Flensburg. Thomas Sambol war dort.
Wasser war für Flensburg immer schon sehr wichtig. Früher ging es um den Rumhandel, heute ist es der Tourismus und in Zukunft soll Wasser eine große Rolle für die Wärmeversorgung der Stadt spielen. Denn Wasser kann sehr viel Energie speichern. Das macht es für den Betrieb von Großwärmepumpen interessant, in denen die Energie des Wassers in Wärme umgewandelt wird. In Esbjerg sollen so über 25.000 Haushalte klimafreundlich beheizt werden. An der Förde will man nun nachziehen, erklärt Maschinenbauingenieur Ilja Tuschi von der Hochschule Flensburg.
In 2 Jahren soll die erste Wärmepumpe installiert werden mit einer Leistung, die in der Größenordnung von dem ist, was in Esbjerg jetzt schon gebaut worden ist. Und dann so ungefähr in 2 Jahresabständen soll die zweite und die dritte Wärmepumpe dazukommen. Und in den gleichen Schritten soll ein Teil der alten Kapazität außer Betrieb genommen werden, die jetzt noch mit konventionellen Brennstoffen betrieben wird.
So sieht es der sogenannte Transformationsplan vor, mit dem die Stadt die deutschen Klimaziele viel eher erreichen will als von der Bundesregierung vorgegeben.
Und so begleiten wir die Energiewende als Wärmewende, ohne dass man jedes Mal wieder sagen muss, so jetzt müssen wir in deinem Keller was ausbauen, nimm die Erdgasheizung raus, bau eine Wärmepumpe ein, nimm die Wärmepumpe raus, bau eine solarthermische Anlage rein, sondern das kann an einer Stelle gemacht werden und im Haus ist eigentlich nur die Übergabestation oder sogar, so wie wir es in Flensburg haben, da geht einfach nur eine warme Leitung rein und eine kalte wieder raus. Das ist sehr einfach.
So sieht es auch der Ingenieur Tobias Hirsch vom Wärmepumpenhersteller MAN in Oberhausen.
Es ist natürlich viel leichter vermittelbar, wenn möglichst viele ans Fernwärmenetz angeschlossen sind und dann ein lokaler Versorger diesen großen Schritt macht, was auch kostenmäßig viel effizienter ist.
Doch die Sache hat ein paar Haken. In Deutschland werden laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft immer noch über 70% der Heizungen mit Öl und Gas betrieben. Großwärmepumpen lohnen sich aber nur dort, wo es ein gut ausgebautes Fernwärmenetz mit vielen Abnehmern gibt, so wie in Flensburg oder bei den Nachbarn in Dänemark.
Flensburg ist auch in Sachen Fernwärme ganz oben in Deutschland. Wir haben hier eine Abdeckung, die ist weit über 90% an Haushalten, die mit Fernwärme beheizt werden. Und in so einer Situation, in städtisch besiedelten Gebieten, da lohnt es sich, Fernwärmenetze zu bauen und zu betreiben. Das heißt, in dörflichen Strukturen, erst recht, wenn das Dorf relativ raumgreifend ist, ist das schwieriger, so eine Struktur aufzubauen. Gar nicht technisch, aber wirtschaftlich einfach. Da muss man ja lange Leitungen legen, um dann die einzelnen Häuser anzuschließen.
Zudem könnten steigende Strompreise die Technik ausbremsen. Denn das Herzstück jeder Wärmepumpe ist der Kompressor. Ohne ihn kann die Anlage keine Heizwärme erzeugen. Der Kompressor braucht allerdings Strom, der aus erneuerbaren Quellen kommen muss, damit das ganze System zu 100% klimafreundlich ist. Aber so Maschinenbauingenieur Holger Watter von der Hochschule Flensburg.
Wo kommt der Strom eigentlich her, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Zurzeit hoffen wir, dass die Nachbarländer uns entsprechend mitversorgen und das werden sie sich absehbar entsprechend bezahlen lassen. Also können wir uns das leisten? Das ist unsere Achillesferse.
Steigende Strompreise wären also Gift für Großwärmepumpen. Flensburg setzt deshalb auf eine Zwischenlösung. Das konventionelle Heizkraftwerk soll bis auf Weiteres in Betrieb bleiben und gemeinsam mit der neuen Großwärmepumpe für Preis- und Versorgungssicherheit sorgen. Als Übergangslösung betont Ilja Tuschi von der Hochschule Flensburg. Tobias Hirsch vom Hersteller MAN ist überzeugt, dass es in Deutschland schon bald viel mehr solcher Projekte geben werde.
Für die Wärmewende wird es der wichtigste Baustein sein. Es gibt nicht so viel alternative Möglichkeiten, Wärme zu erzeugen. Und es ist durchaus die Gefahr, dass die Kapazitäten der Hersteller gar nicht der Nachfrage genügen.
Der Energieversorger Rheinenergie plant zum Beispiel den Bau einer Anlage in Köln, die mit Hilfe von Wasser aus dem Rhein bis zu 50.000 Haushalte versorgen soll. Großwärmepumpen allein werden aber nicht reichen, um das Land mit Heizwärme zu versorgen, meint Ilja Tuschi von der Hochschule Flensburg, der diese Technik dennoch für ziemlich vielversprechend hält.
Man wird so einen Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen haben. Das können gewisse Anteile an biogenen Brennstoffen sein, das können auch synthetische Brennstoffe sein. Aber unter diesen Maßnahmen wird die Wärmepumpe durchaus eine prominente Rolle spielen. Die Wärmepumpe ist eine sehr effiziente Technologie und auch die Großwärmepumpe wird da, wo man Wärmenetze haben, da wird es ein wichtiger Baustein unserer Wärmeversorgung in Zukunft sein.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Fahrradreisen und Ausflüge in Kombination mit dem Nah- oder Fernverkehrszug sind eine beliebte Reiseform. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten. Und Peter Dickmeier hat für den Verbrauchertipp zusammengetragen, wie das Bahnfahren mit dem Rad leichter wird.
Ich wohne in Bayern, da gibt es jetzt dieses Angebot, man kann das Fahrrad für 1 Euro mitnehmen im Zug, aber dann auch nur wieder auf bestimmten Strecken zu bestimmten Tageszeiten. Und es ist dann wieder einfach so verkompliziert und verkopft, dass man da sich einfach mal Gedanken machen sollte, wie kann man das auch einfach gestalten.
Das ist Thomas Geißler vom Pressedienst Fahrrad. Für ihn und viele andere Fahrradvielnutzer würde ein bundesweites Tarifsystem nach dem Vorbild des Deutschlandtickets vieles vereinfachen. Aber auch mit dem richtigen Ticket sind noch nicht alle Hürden genommen, denn es gibt noch einiges andere zu beachten.
Ganz wichtig ist vorab, sich einfach zu informieren, ob die Strecke, die man sich ausgewählt hat für seine Tour, überlastet ist. Gerade auf den touristischen, sehr interessanten Strecken kommt es immer wieder am Wochenende vor, dass einfach die Radfahrenden 1-2 Züge passieren lassen müssen, weil die Züge einfach voll sind und sie da nicht mitfahren können.
Denn ein Recht darauf, in einem bestimmten Zug mitgenommen zu werden, gibt es nicht.
Genau, das ist richtig. Einen Anspruch hat man nicht. Vor allem im Nahverkehr, wo man ja kein Ticket oder keinen Platz reservieren kann.
Und während man im Nahverkehr nicht reservieren kann, besteht im Fernverkehr eine Reservierungspflicht, laut Bahn, um die benötigten Kapazitäten besser planen zu können. Da es aber nur maximal 8 Fahrradplätze pro Zug gibt, sind die schnell ausgebucht. Und so kann es dann schon mal passieren, dass man nicht seine Wunschverbindung buchen kann, sondern nur die, auf der noch ein Platz für ein Fahrrad frei ist. Hat man es dann mit seinem Rad in den Zug geschafft, steht man allerdings vor neuen Fragen. Zum Beispiel, ob man sein Rad während der Fahrt abschließen sollte oder besser nicht. Nochmal Fahrradexperte Thomas Geißler.
Im Fernverkehr, wo man seinen festen Platz hat, wo man es einhängen kann, kann es Sinn machen, dass es einfach nicht geklaut wird. Im Nahverkehr sollte man es nicht machen, weil einfach da die Räder ja meist aneinander stehen und dann ist es einfach davon abzuraten, weil einfach die anderen Radfahrenden durch ein abgeschlossenes Rad auch gestört oder blockiert werden können.
Denn in der Regel sind die Strecken im Nahverkehr kürzer, was dazu führt, dass Reisende häufiger ein- und aussteigen wollen. Aber in allen Reisesituationen ist Rücksichtnahme oberstes Gebot.
Auch wenn man schnell in den Zug rein will, weil man einen der wenigen begehrten Plätze noch haben möchte, bitte Rücksicht nehmen auf die anderen Fahrgäste. Gerade Leute, die noch aussteigen, sollte man nicht dann im Weg stehen und auch auf Rollstuhlfahrende oder auf Eltern mit Kinderwagen sollte man einfach Rücksicht nehmen, weil die haben ein Vorrecht, auch die Fahrradplätze im Zug zu benutzen.
Doch bevor es soweit ist, muss man erstmal das für sich passende Ticket im Tarifdschungel der Deutschen Bahn finden. Denn abhängig davon, ob man eine Nah- oder Fernverbindung nutzen möchte, in welchem Bundesland und welchem Verkehrsverbund man unterwegs ist, zu welcher Uhrzeit und an welchem Datum man verreisen möchte, unterscheiden sich die Ticketpreise teilweise erheblich. Dazu kommen noch Aktionsangebote, die zeitlich, räumlich oder in ihrer Verfügbarkeit limitiert sein können. Da durchzusteigen ist für den Laien nicht immer ganz einfach, aber neben den Infoangeboten der Bahn gibt es zum Glück ja auch noch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC, der einem da weiterhelfen kann.
Der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier. Den gibt es auch zum Nachhören in der Deutschlandfunk-App. Und die anderen Beiträge natürlich auch. Wie ist der Kursk-Vorstoß der ukrainischen Armee zu bewerten? Einschätzungen dazu hören Sie ab 12:10 Uhr. Schönen Dank fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.